RD. Der Sonntag war ein Tag der Trauer in Russland nach dem Anschlag am Freitagabend auf eine Konzerthalle bei Moskau mit über 130 Toten und vielen Verletzten.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Die Zahl der Toten könnte noch steigen. Die Konzerthalle war durch ein Feuer ja auch noch schwer beschädigt worden. Noch immer ist nicht klar, ob unter den Trümmern noch mehr Opfer sind. Wer steckt hinter diesem Anschlag? Alles deutet auf die Terrormiliz IS. Doch Machthaber Putin zeigt mit dem Finger auf die Ukraine. Doch gestern ging es erst einmal um das Gedenken an die Toten, und zwar mit einer Lichtinstallation. Jürgen Buch berichtet.
Das Wochenende stand in Russland im Zeichen des Terrors. Gestern Abend wurde zum Abschluss eines landesweit ausgerufenen Trauertags mit einer musikalisch umrahmten Lichtinstallation beim ausgebrannten Konzerthaus nordwestlich von Moskau der Opfer des Anschlags gedacht. Die Installation zeigte weiße Kraniche, die an einer Wand in der Nähe der Konzerthalle gen Himmel aufstiegen. Am Freitagabend waren vor einem Rockkonzert in der Krokus City Hall Bewaffnete in die Halle eingedrungen. Der Veranstaltungsort mit mehreren tausend Plätzen soll ausverkauft gewesen sein. Der Besitzer des Konzertsaals, Aras Agalarov, schildert, was passiert ist. Sie begannen auf alles zu schießen, was sie sahen, auf alle Menschen, auf die Wachen. Es brannte und es wurde geschossen. Eine schreckliche Tragödie, die aus der Sicht universeller menschlicher Werte nicht zu erklären ist. Die vier mutmaßlichen Haupttäter flüchteten, wurden aber am Samstagmorgen in der Region Bryansk festgenommen, die an die Ukraine und an Belarus grenzt. Gestern Abend wurden die vier einem Moskauer Gericht vorgeführt und bekannten sich schuldig, den Terrorakt verübt zu haben. Das Gericht hat zunächst 2 Monate Untersuchungshaft angeordnet. Der Inlandsgeheimdienst FSB hat bereits am Samstagmorgen behauptet, es gebe eine Verbindung der mutmaßlichen Täter zur Ukraine. Die Ukraine hat den Vorwurf zurückgewiesen. Zweifel an der russischen Darstellung werden unter anderem in russischen Exilmedien geäußert. Im Sender Dosht sagte der Investigativjournalist Roman Dobrochotow: Uns wird erzählt, die Ukraine hätte irgendeinen Korridor vorbereitet, um die Terroristen in ihr Land zu lassen. Also sie hätten ungehindert aus Russland entkommen können. Es stellt sich sofort die Frage, kontrolliert etwa nur die Ukraine diese zwischenstaatliche Grenze? Arbeitet der russische Inlandsgeheimdienst etwa nicht mehr dort beim Grenzschutz? Eine seltsame Erklärung. Dass die Terrororganisation Islamischer Staat sich zu dem Anschlag bekannt hat, kommt in der offiziellen russischen Berichterstattung nicht vor. Inzwischen hat die Terrormiliz auch ein Video veröffentlicht, das während des Anschlags aufgenommen worden sein und einige der Täter zeigen soll. Der gestrige Sonntag stand ganz im Zeichen der Staatstrauer. In vielen Städten, auch am Tatort, kamen zahlreiche Menschen zusammen, legten Blumen nieder. Ich habe vor einer Woche ein Konzert in demselben Gebäude besucht. Ich habe das Filmmaterial von dem angesehen, was passiert ist, und verstehe den Schrecken der Menschen. Sich von dem, was passiert ist, fernzuhalten, ist unmöglich. Auch Blumen ablegen, die Kinder mit hierher bringen, das ist meiner Meinung nach sehr wichtig für alle. Nicht aussitzen, nicht schweigen. Öffentliche Großveranstaltungen wurden abgesagt, auch mehrere Fußballspiele der ersten russischen Liga. Die Theater in Moskau und die größten Kinoketten verzichteten auf ihr Programm. Seit gestern Abend können die Menschen Gegenstände, die sie bei der Flucht aus der Halle zurückgelassen haben, abholen. Die Behörden teilten auch mit, die ersten finanziellen Hilfen für Verletzte und Hinterbliebene seien bereits ausgezahlt worden.
Russlands Präsident Putin versucht, die Ukraine in den Anschlag mit hineinzubeziehen, ohne dafür Beweise vorzulegen. Darüber habe ich mit Andrea Beer, unserer Korrespondentin in Kiew, gesprochen. Und ich habe sie gefragt, was ist denn darüber bisher bekannt? Könnte die Ukraine ein Rückzugs- oder Fluchtweg des IS möglicherweise gewesen sein?
Also darauf deutet ja überhaupt nichts hin im Moment, und das wird auch in Kiew unisono zurückgewiesen, denn das sind ja, wie Sie schon gesagt haben, Anschuldigungen aus Russland von Machthaber Wladimir Putin, der nicht als objektive Quelle für das Thema Ukraine herangezogen wird. Er befehligt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, in dem außer Waffen eben auch gezielte Desinformation oder eben auch russische Propaganda eingesetzt werden, schon die ganze Zeit auch von Putin persönlich, der ja zum Beispiel sagt, es gäbe die Ukraine eigentlich gar nicht, aber er will will sie gleichzeitig vernichten. Es sollen Verdächtige festgenommen worden sein, die den Anschlag verübt haben sollen. Aber auch daran gibt es ja massive Zweifel. Alleine ein Punkt, wenn das stimmen würde, wird hier auch in der Ukraine debattiert. Wie sind denn diese Männer aus der Konzerthalle entkommen, in ein Auto gestiegen, hunderte Kilometer Richtung Bryansk gefahren, also in die Grenzregion, wo sie angeblich in die Ukraine rüber wollten, ohne gestoppt werden zu können. Also aus ukrainischer Sicht ist das ein reines Ablenkungsmanöver von Putin und vom eigenen Versagen.
Sie sind ja auch viel im Land unterwegs. Gab es denn da irgendwelche Gerüchte oder auch mal Vermutungen, dass der Islamische Staat da in irgendeiner Form aktiv ist?
Nein, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Es gibt hier natürlich auch Experten für Islamismus, aber im Alltag und in der Debatte war das hier überhaupt nicht präsent, sondern der russische Angriffskrieg mit all seinen Facetten ist das wichtigste Thema.
Wie sind denn die Reaktionen in der Ukraine auf diesen IS-Anschlag in Moskau ausgefallen? Was gab es denn da?
Ja, also es wurde absolut zurückgewiesen und zwar von allen Seiten. Die Anschuldigungen, so kann man das wahrscheinlich zusammenfassen. Politisch wurde gesagt, die Anschuldigungen sollen die Ukraine diskreditieren. Sie seien eine geplante Provokation des Kreml mit dem Ziel, anti-ukrainische Hysterie in der russischen Gesellschaft weiter anzuheizen. Und das wiederum soll der weiteren Mobilisierung dienen in Russland, damit wieder die Leute in den Angriffskrieg ziehen gegen die Ukraine. Hier wird auch der russische Geheimdienst FSB dafür verantwortlich gemacht. Es wird hier für möglich gehalten, dass er da das entweder wusste oder sogar mitorganisiert hat und dass das vielleicht möglicherweise auch dann abgelaufen ist, wie er das nicht wollte. Und dazu muss man auch immer wissen, der russische FSB ist ja in der Ukraine insofern auch wichtig, weil in den besetzten Gebieten die FSB-Leute aktiv an der Folter zum Beispiel der Menschen in der Ukraine beteiligt sind.
Dennoch, die Anschuldigungen aus dem Kreml könnten jetzt Präsident Zelensky nochmal Ärger machen beziehungsweise ihn in eine Ecke drängen, weil die Sorge ist ja sicherlich auch groß, dass Russland den Anschlag als Vorwand nutzt und verstärkt vorgeht gegen die Ukraine.
Ja, dieser Punkt wurde genannt. Auf der anderen Seite wird auch immer darauf hingewiesen, dass ja jeden Tag die Ukraine angegriffen wird. Präsident Zelensky hat jetzt vergangene Nacht gesagt in dem Videorede, allein seit letzten Montag sind 190 unterschiedliche Raketen und 140 Kampfdrohnen abgeschossen worden. Auf die Infrastruktur hat es ja getroffen, Energieinfrastruktur, aber das kostet auch immer Menschenleben. Menschen werden verletzt und so weiter. Und man muss immer beachten, es ist schwierig jetzt für alle, die Informationen aus Russland zu überprüfen, denn es gibt dort keine Gewaltenteilung, keine unabhängigen Medien. Der Staat ist gleichgeschaltet. Und das wäre ja jetzt eigentlich auch in Russland die Stunde der Experten für Islamismus im postsowjetischen Raum. Aber wir lesen in russischen Exilmedien, dass sie berichten, dass die Staatspropaganda Anweisungen bekommen haben soll, direkt aus dem Kreml, immer die Ukraine als Schuldige oder Verantwortliche zu nennen im Zusammenhang mit dem Anschlag. Das heißt, die Propaganda in Russland läuft auf Hochtouren.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Wer genau hinter dem Anschlag steckt, da gibt es noch viele offene Fragen. Allerdings, und da sind sich die Experten recht schnell einig gewesen, deutet vieles auf die Terrormiliz Islamischer Staat beziehungsweise auf einen Ableger, die ISPK, hin. Die Gruppe hat sich auch zu dem Anschlag bekannt. Darüber habe ich gesprochen mit Frank Eichmann in Moskau. Frank, der Tag der Trauer. Wie haben die Russinnen und Russen den gestern begangen?
So wie es auch in Deutschland nach einem ähnlichen Terroranschlag in der Vergangenheit gewesen ist. Wir können das wirklich vergleichen oder wir müssen es sogar vergleichen, denn wir haben ja auch so etwas schon erlebt in Deutschland. Ich bin gestern zum Ort des Geschehens gefahren, zu dieser Krokus City Hall. Da sieht man die Ruine, weiträumig abgesperrt von Polizisten vor einem Bauzaun, sind sehr, sehr viele Blumen, ein Blumenmeer. Und die Menschen, die strömen regelrecht aus der nahegelegenen Metro, hatten Blumen dabei, haben in langen Schlangen dort gestanden. Die waren bestimmt 200 Meter. Es gab zwei Schlangen nebeneinander und haben geduldig gewartet, um auch die Blumen niederzulegen. Eine wirklich hohe Anteilnahme. Und es waren nicht nur Blumen, es waren auch sehr viele Kuscheltiere dabei, denn es sind ja auch Kinder bei diesem Anschlag gestorben.
Präsident Putin hatte sich ja am Samstag nach dem Anschlag per Fernsehansprache ans Volk gewandt. Den IS hat er mit keiner Silbe erwähnt, dafür aber die Ukraine immer wieder, die er ja in Verbindung mit dem Anschlag bringt, ohne Beweise zu liefern. Ist das jetzt die Taktik des Kreml-Chefs, um jetzt möglicherweise noch härter gegen die Ukraine vorzugehen?
19 Stunden hat es gedauert, bis er sich überhaupt geäußert hat und damit dieser 5-minütigen Ansprache. Und ein Element war eben, dass nach bisherigen Ermittlungen die Täter wohl in die Ukraine in Richtung Grenze gefahren sind. Und die Ukraine, so Putin, die hätte dann ein Fenster in der Grenze geöffnet und dann hätten die Täter dorthin fliehen dürfen. Das ist jetzt mal die Behauptung. Und das wird seither hier auch in den Staatsmedien auch von Politikern und führenden Beamten, Propaganda-Leuten wiederholt. Und dahinter steckt wirklich diese Erzählung, die Ukraine ist nicht nur ein neonazistischer, sondern auch ein Terrorstaat, den wir zu Recht bekämpfen. Und das hier, das zeigt mal wieder, wie gefährlich dieses Land ist. Es gibt keinen Beweis dafür, aber es gibt da völlig verrückte Theorien, die hier kursieren, um das zu belegen.
4 Tatverdächtige sollen sich in Untersuchungshaft befinden. Was weiß man denn eigentlich über die?
Alles, fast alles. Den Namen, das Alter, den Familienstand, die Gesichter, warum sie das begangen haben. Jedenfalls einer hat gesagt, für Geld. Denn es gibt hier kein Persönlichkeitsrecht, wenn man einmal gefasst ist. Die sind geschlagen worden. Einer hatte einen dicken Verband auf dem Ohr, möglicherweise abgerissen, heißt es, oder abgeschnitten. Einer war überhaupt nicht mehr bewegungsfähig, als er vor den Haftrichter geführt wurde, sondern saß in einem Rollstuhl, auch nur mit so spärlicher Krankenhauskleidung bekleidet. Das ist das, was man bisher weiß, dass sie festgenommen wurden. In Bryansk, das weiß man auch über sie, dass sie tadschikische Staatsbürger sind, weiß man auch, dass sie es für Geld gemacht haben sollen. Naja, bis 22. Mai jetzt erstmal Untersuchungshaft und danach erwartet sie lebenslange Haft. Es wird aber inzwischen auch hier diskutiert, ob man nicht die Todesstrafe wieder einführen sollte.
Frank, noch eine letzte Frage. Viele haben sich ja auch gefragt, wie konnte es überhaupt passieren, dass in einer Stadt wie Moskau mit einem Sicherheitsapparat, der seinesgleichen sucht, ein Trupp schwer Bewaffneter so einen brutalen Anschlag begehen konnte. Muss Putin auch ein bisschen ablenken von seinem Sicherheitsapparat, weil er ja auch keine gute Figur gemacht hat, weder er noch der Apparat?
Absolut. Jedenfalls würde ich das so einschätzen, denn es hat die Warnungen westlicher Geheimdienste gegeben, ist hier von Botschaften veröffentlicht worden. Terrorgefahr immanent Anfang März. Das Datum hat nicht gestimmt. Vielleicht haben die Terroristen sich dann auch mehr Zeit gelassen. Aber es ist gesagt worden, ein Anschlag steht bevor, bereitet euch vor. Und dieser hochgerüstete Sicherheitsapparat hat das nicht verhindern können. Äußerst peinlich, mindestens, um es vorsichtig zu formulieren, für den Inlandsgeheimdienst. Hier haben sie so viel Sicherheit. Sie haben die Gesichtserkennungskameras überall in der Stadt. Und dann marschieren da 4 Männer in so ein Konzert rein mit 6.000. Die waren auch nicht richtig bewacht und geschützt. Also da muss man in der Tat aufklären. Und deswegen ist die Frage gut gestellt. Aber sie wird vermutlich hier eben doch ein bisschen gedreht werden in Richtung, naja, bei den Tätern, wenn sie denn in der Ukraine sind. Das ist das Böse, das sind die Terroristen. Da ist man auch nur begrenzt fähig, etwas zu machen. Irgendwie so wird es wahrscheinlich gedreht werden. Aber im Hintergrund muss man sich diese Fragen stellen und sich auch fragen, wollen wir nicht mit den anderen Ländern, die ja wie Deutschland, Frankreich auch bedroht sind, wieder mehr kooperieren, auch im internationalen Terrorismus, nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch öffentlich.
Auch wenn sehr vieles auf die Terrormiliz Islamischer Staat bzw. auf einen afghanischen Ableger des IS deutet, ISPK nennt er sich, die Miliz hat sich auch zu dem Anschlag bekannt, was Expertinnen und Experten wiederum auch für glaubwürdig halten. Der russische Machthaber Putin sprach nach dem Anschlag ja von einem barbarischen Terrorakt. Er selber hat den IS mit keiner Silbe erwähnt, aber dafür die Ukraine. Putin will das Land, mit dem er sich ja seit 2 Jahren im Krieg befindet, mit dem Terror in Verbindung bringen. Und einer der Experten, der bereits kurz nach dem Anschlag die IS als Urheber ausgemacht hat, ist Peter Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und ihn gebeten, bringen Sie uns doch mal noch auf den neuesten Stand. Ist es der IS-Ableger ISPK, der hinter diesem Anschlag steckt?
Ja, also für mich besteht kein Zweifel daran. Ich habe mir das gleich gedacht, als ich die Art und Weise des Anschlags gesehen habe. Und innerhalb kurzer Zeit kamen dann ja auch verschiedene Bekennernachrichten. Wir haben inzwischen 4 Bekennernachrichten des IS gehabt, die auch über die offiziellen Kanäle verbreitet wurden, die auch Täterwissen enthielten, bei denen alles gestimmt hat, Sprache, Format und am allerwichtigsten am Ende natürlich ein Video der Attentäter selbst, also das von den Attentätern selbst während des Anschlags gefilmt wurde, das über die IS-Kanäle verbreitet wurde. Also es deutet alles in diese Richtung. Es gibt momentan meiner Erfahrung nach keinen Widerspruch für diese These. Der einzige Widerspruch kommt von Herrn Putin.
Ja, genau. Und der hat sofort die Ukraine als Rückzugsort zumindest des ISPK bezeichnet, wenn nicht sogar die Ukraine sofort dafür verantwortlich gemacht. Wie wahrscheinlich wäre es denn, dass die Ukraine tatsächlich sowas wie ein Rückzugsort wäre?
Ja, sehr unwahrscheinlich. Es gibt dafür keinerlei Belege. Alle angebliche Fakten, die von Russland gestern verbreitet wurden, also angebliche Personalausweise der Ukraine, die die Attentäter gehabt haben, die haben sich alle bei Nachprüfungen als falsch herausgestellt. Und ich denke, was hier vor sich geht momentan, ist, dass Putin vor allem versucht, vom eigenen Versäumnis, also das Versäumnis, diesen Anschlag verhindert zu haben, davon ablenken möchte und natürlich versucht, diesen Anschlag, der mir eigentlich unangenehm ist, den jetzt in eine für ihn positive Richtung zu leiten, nämlich um die eigenen Leute für die eigene Sache, für den Krieg gegen die Ukraine zu mobilisieren. Das ist ganz offensichtlich meiner Meinung nach.
Dieser islamistische Anschlag in Russland, wieso ist gerade Russland so stark in den Fokus dieser IS-Gruppe geraten?
Naja, es ist nicht nur Russland im Fokus. Dieser ISPK ist eine sehr ambitionierte und aggressive Gruppe, die in den vergangenen zwei Jahren auch zum Beispiel in Westeuropa, im Iran, in der Türkei auch Anschläge versucht und durchgeführt hat. Russland liegt eigentlich auf der Hand. Dschihadisten waren für Russland immer schon ein Problem, angefangen in den 80er, 90er, 2000er mit Tschetschenien und dem Kaukasus, 2010er. Mit Putins Unterstützung für Syrien immer ein Problem. Und dieser ISPK, und das ist der Punkt, dieser ISPK rekrutiert eben sehr, sehr stark in zentralasiatischen Republiken, vormaligen Sowjetrepubliken, wie zum Beispiel Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan. Für viele der Rekruten ist Russland ein mindestens genauso wichtiges Ziel oder ein mindestens genauso großer Land wie der Westen.
Auch der Westen, Sie haben es erwähnt, soll schon ein Ziel gewesen sein. Der Kölner Dom, da soll ja ein Anschlag drauf verübt werden, was natürlich nicht passiert ist. Der Stephansdom in Wien soll auch im Visier der ESPK gewesen sein. Jetzt haben wir gleich zwei große Ereignisse im Sommer in Europa, genauer gesagt in Deutschland und in Frankreich. Einmal Fußball-EM und Olympische Spiele. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht die Terrorgefahr auch als akut. Frankreich hat gerade wieder die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Wie groß ist die Gefahr, die von dieser ISPK ausgeht für uns?
Ich glaube, die ist schon relativ hoch, weil das eben eine solch ambitionierte, aggressive Gruppe ist, die auch im Westen über Netzwerke verfügt. Also mir ist das zum ersten Mal vor zwei Jahren aufgefallen, als ich in den Nachrichten des Generalbundesanwalts dann immer wieder Benennungen von Tadschiken, von Kirgisen sah. Und das hat eigentlich für mich mit IS erstmal nichts tun gehabt, bis ich drauf gekommen bin, das ist genau dieser Ableger, der da immer wieder aktiv ist. Und ich glaube, das haben die Behörden hierzulande auch im Blick. Zum einen ISPK, zum anderen natürlich die allgemein erhöhte islamistische Terrorlage nach dem 7. Oktober und nach dem Konflikt im Nahen Osten. All das kommt zusammen und das schafft natürlich eine Sicherheitssituation, die durchaus problematisch ist für die Olympischen Spiele, aber eben auch für die Fußball-Europameisterschaft.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.